ARD Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Und Lou Reed spielte 3 Songs und Bowie stellte sich in den Hintergrund, sang nicht mit und das war so der Zünder.
Das ist hier der zweite Teil über The Velvet Underground und Nico auch ein bisschen natürlich. Wir haben im ersten Teil schon darüber gesprochen, über die einflussreiche Band aus New York von John Cale, Lou Reed und natürlich Nico und Maureen Tucker und Sterling Morrison. Wir haben darüber schon ganz viel erzählt im ersten Teil, aber die Geschichte von The Velvet Underground ist noch nicht zu Ende und auch der Einfluss ist immer noch immens gewesen. Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Herzlich willkommen, Peter Urban.
Hallo, Oke.
Lisa says on a night like this, be so nice if you give me a kiss.
67 kommt schon ein zweites Album raus, das heißt yeah. White Light, White Heat. Es ist auch in New York aufgenommen worden. Produzent ist wieder Tom Wilson. Und ich habe so das Gefühl, auch da sind noch viele, viele bemerkenswerte Songs drauf. Aber man hat das Gefühl, The Velvet Underground ist von Anfang an eine Sache, also wie soll ich das mal sagen? Wie eine Welle, die sich irgendwie erschöpft über die Jahre. Also wir sagen, die Wucht, die nimmt ein bisschen immer ab. Ist das nicht so?
Ja, das kann man sagen. Also es ist ja auch kein Wunder, weil auf der ersten Platte waren ja Songs, die schon über die Jahre gewachsen waren und geschrieben worden waren. Und hier waren nun neue Songs dabei, obwohl Lou Reed es immer verstanden hat, alte Songs von früher neu zu verarbeiten, Ideen wieder neu zu neuen Songs zu machen. Hier war nun die bedeutende Tatsache, dass Nico nicht mehr dabei war. Die war raus, auch, glaube ich, auf Ansinnen von Lou Reed. Der also sagte, ey, das hat irgendwie keinen Sinn, vielleicht gab es Schwierigkeiten. Vielleicht hatte aber Nico auch das Bedürfnis, allein was zu machen. Sie nahm ja dann 67 ihr erstes Soloalbum auf.
Chelsea Girl heißt das,
Chelsea
genau.
Girl. Und insofern war das dann reif für eine Trennung.
Here's room 506. It's enough to make you sick. Bridget's all wrapped up in foil. You wonder if she can uncoil. Here they come now. See them run now. Here they come now. Chelsea girl.
Aber ja, die Lieder sind nun fast noch düsterer, ehrlich gesagt. Es gibt ein Zitat zu diesem Album, da hat Lou Reed gesagt, ja, Musik ist eine Waffe. Das war eine Waffe für mich und das kommt besonders klar raus bei praktisch dem Höhepunkt des Albums. Das ist ein 17-minütiger Song, Sister Ray.
Truck and Sally inside, they're cooking for the downfire. Who's standing at this way on? Who's busy licking up the big man? I'm searching for my mainline. I said I couldn't hit it sideways. I said I couldn't hit it sideways. I just like Sister Ray said, whipping on.
Das ist eine elektronische, brachiale Orgie von Sounds. Also das, was also John Cale, aber auch Lou Reed gerne machten, dass sie auf einem Ton spielten und das immer lauter werden lassen, immer krachender werden lassen. Und Lou Reed liebte Feedback und der Cale liebte diesen bratschen Sound, den elektronischen. Das zusammen gab ein Chaos.
Yeah.
dann doch schon hart, das durchzuhören.
Bei aller Liebe,
also ganz ehrlich. Aber das war nun, da gibt es eine Anekdote vom Toningenieur, der sagte, also ich finde es grässlich, was ihr da macht. Das ist alles viel zu, ihr nehmt alles viel zu laut auf, die roten, die Pegel, die Regler, die waren ständig im Roten und ich gehe jetzt weg. Ihr könnt ja, ich mache den die Aufnahmeknopf an, ich gehe jetzt Kaffee trinken oder sowas, ihr macht was. Und in der Zeit ist dann Sister Ray entstanden. Die haben dann einfach losgelegt.
Das ist echt herrlich.
Ja.
Also in der Tat, es gibt in der Tat auch wieder Songs, die, also Sister Ray hast du erwähnt, aber auch da denkt man, ah, das klingt wie Velvet Underground. Hier, She Comes Now ist wie Lou Reed eben auf dem ersten Album auch klingt, finde ich beispielsweise.
Oh, it looks so good. Oh, she's made out of wood. Just look and see.
Aber auch John Cale kommt eben mit eigenen Sachen zum Vorschein, finde ich auch ganz interessant. The Gift, das ist so eine Art, ja, heute würde man sagen Spoken Word Performance irgendwie, ne, mit Musik eben.
Ja.
Waldo Jeffers had reached his limit. It was now mid-August, which meant he had been separated from Marcia for more than 2 months. In 2 months, all he had to show were 3 dog-eared letters and 2 very expensive long-distance phone calls. True, when school had ended and she'd returned to Wisconsin, due to Locust, Pennsylvania, she had sworn to maintain a certain fidelity.
Es war auch hochinteressant, ne? Aber es war eben anders, ja, genau.
Also man wollte in keinem Fall, ich glaube wohl, Lou Reed wollte schon Erfolg, aber man wollte sich schon nicht anbiedern. Irgendwie.
Überhaupt nicht. Und es wurde auch nicht versucht, also es nun genauso zu machen wie das erste Album oder sowas. Das ist bei Lou Reed ein ständiger Punkt. Er will immer jedes Mal was anders machen. Er will nicht gefallen. Und das ist ihm manchmal gelungen und manchmal ist es unfreiwillig, hat es dann den Leuten doch gefallen, aber er fand es dann im Nachhinein schlecht. Also das war seine ständige Einstellung zu Platten, die erfolgreich waren, die sagte, oh, das war das Letzte. Das war das Schlimmste, was ich gemacht habe.
Lady Godiva, dressed so demurely, that's the head of another curly-haired boy. Just another toy. Sick with silence, she weeps sincerely, saying words that have oh so clearly been said so long ago.
Aber trotzdem ging es in dieser Band auch um Vorherrschaft. Also anscheinend gab es zwischen den Freunden Lou Reed und John Cale dann auch Spannung, wer ist der Boss in der Band? Und die meisten Songs stammten von Reed. Und es gibt dann am Ende der Arbeiten, als die Platte dann erschien, gab es dann also so einen richtigen Erpressungsversuch, weil Lou Reed sagte zu den anderen beiden, zu Sterling Morrison und Mo Tucker, ich verlange, dass John Cale aussteigt. Sonst mache ich nicht weiter. Und ihr müsst es ihm sagen. Und hat es dann nicht mal ihm selbst gesagt. So, das war die Verabschiedung von Cale.
Das ist schon auch eine Spannerei, muss man echt sagen. Das ist ganz klar. Und auch in großen Dokumentationen über John Cale habe ich mir angeguckt. Auch da wird er natürlich darauf angesprochen, wieso war das eigentlich so? Und er sagt es eigentlich immer, oder ist jetzt verstorben, wie wir wissen, aber er hat es eigentlich nicht gesagt. Und eigentlich ist damit auch klar, es geht um, wer ist hier der Boss, glaube ich.
Genau, so ist es. So, jetzt war klar, also der Boss ist eindeutig Lou Reed und dann macht die Band eben auch weiter. Aber kommerziell erfolgreich war auch White Light, White Heat überhaupt nicht. Ne?
Ah ja, okay, das geht also davon weiter. 1968,
aber sie spielen, sie treten auf, sie fahren überall rum, sie sind aktiv. Ne?
Aber sie sind ja auch ein totales Gegenbild in dieser Zeit zu, sagen wir mal, Bands wie, weiß ich nicht, den Birds oder solchen oder The Doors vielleicht sogar auch oder solchen Sachen, die erfolgreich waren in dieser Zeit oder die dann oder Jefferson Airplane oder sowas, was eben dann auch zu so einer
aus
San Francisco kam oder zu so einer Hippie-Seligkeit dazu.
Genau.
Das war ein richtiges Gegenbild dazu, oder?
Ja, in der Tat. Aber trotzdem traten die auch gemeinsam bei solchen Konzerten auf. Und ja, waren auch, glaube ich, ziemlich befriedigend, waren aber auch, glaube ich, ziemlich unterschiedlich live. Also das klappte mal gut, mal weniger gut, je nach Lust und Laune. Also waren aber aktiv. Aber sag mal, die Plattenfirma war nicht so besonders glücklich.
Also die waren bei Verve, glaube ich, erst.
Verve, ne? Und dann später bei MGM und so. Ja, das war nicht so erfolgreich. If she ever comes now, now. 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 If she ever comes now. Oh, it looks so good.
Das Jahr 1968 ist ein einschneidendes Jahr für die ganze Truppe, möchte ich sagen, weil nämlich auf Andy Warhol geschossen wird. Das ist später Valerie Solanas, ist die Attentäterin. Das ist später auch sogar verfilmt worden, diese Geschichte. I Shot Andy Warhol, vielleicht auch bekannt, lustigerweise, was heißt lustigerweise? Bizarrerweise macht John Cale für diesen Film nachher die Musik. Oh. Ganz, ganz schräge Geschichte. Aber das ist etwas, was das Leben und auch das Werk von Andy Warhol sehr beeinflusst, der danach sich immer mehr zurückzieht. Also diese große offene Factory-Welt, die schließt sich im Grunde genommen dadurch. Ne? Das wird die auch noch, obwohl sie sich ja von ihm getrennt hatten, doch auch beeindruckt haben, oder?
Ja, das glaube ich schon. Aber sie hatten sich schon aus diesem ganzen Zirkus verabschiedet. Das kann man schon sagen. Also sie waren nicht mehr Teil dieser Szene, aber sie waren natürlich persönliche Beziehungen. Das war ja ganz klar. Also sie haben auch zu Warhol später immer noch einen guten Draht gehabt. Also Lou Reed hat sich immer noch ganz gut verstanden mit Warhol, der also da auch nicht nachtragend war. Can you say, I've come to hate my body and all that it requires in this world.
'69 ist dann klar, Lou Reed ist der Kopf. Er kann aber auch nicht alles alleine machen. Er hat sich dann einen neuen Musiker an die Seite geholt, neben Sterling Morrison und Mo Tucker. Und der heißt Doug Yule.
Doug Yule, ja, ein Musiker aus der Gegend von New York oder aus Boston, aber jedenfalls ein sehr, sehr guter, erfahrener, junger Musiker, der alle möglichen Instrumente spielen konnte. Und dieses Album ist dann auf einmal, ja, als ob ein bisschen die Sonne aufgeht. Aber die Songs waren natürlich ja nicht mehr ganz so überzeugend, aber sie waren heller. Selbst vom Image her, auf einmal trug Lou Reed Blumenhemden oder sowas. Also es war nicht mehr dieser düstere Look, so mit Sonnenbrillen und Schwarz-Weiß.
Genau, aber es ist schon auch so auffällig, dass er sanfter ist in seinen, im Sound und auch sanfter ist in dem, worüber er irgendwie singt. Ein Song ist mir besonders aufgefallen, weil das ist so der erste von einer ganzen Reihe, der heißt Candy Says. Candy ist so eine Figur aus der Warhol-Welt auch und er hat ganz viele, also immer irgendwelche Frauen erzählen irgendwas, ich glaube Lisa Says und Stephanie Says und so gibt es irgendwie auch noch später, also auf jeden Fall gibt's auch noch. Das ist so ein Muster, was er immer mal bedient. Ja, das ist dann das nächste, das hat eben den Bandnamen auch als Titel dieses Album. Ich vermute mal, das war auch nicht besonders erfolgreich, oder?
Ja, nee, das kann man auch nicht sagen, aber es hat einige große Songs drauf. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger
wrong. Your pale blue eyes linger on. Your pale blue eyes.
Pale Blue Eyes ist ein Klassiker. Das war eben ein Lied über eine Freundin, die ihn verlassen hat. Und es ist wirklich traumatische Eifersuchtserlebnisse werden da beschrieben. Und das ist schon sehr persönlich. Aber Beginning to See the Light, das hat ja beinahe so religiösen Charakter oder so nach meinem Erlösungscharakter. Ist ein sehr, sehr attraktiver Song, also das muss man schon sagen. Und das Album war, ja, in England hat es einigermaßen Erfolg gehabt. Über die Jahre hat es dann sogar eine goldene Schallplatte bekommen, aber in den anderen Ländern, auch in den USA nicht. Das war alles eher milde, wenn dann mal in den Albumcharts, dann nur ganz wenig, ganz kurz nur. Also insofern, nee, erfolgreich war es nicht.
Also währenddessen, das will ich einmal sagen, machen dann schon John Cale und Nico auch eine Sache. Darüber reden wir kurz dann eben in diesen Solo-Jahren-Folge.
Genau.
The Velvet Underground, da bleiben wir mal auf der Spur dabei. Also das ist eben das Muster auch. Sie gehen auch auf Tournee und spielen dann eben auch zum Teil diese Sachen. Und diese Songs haben auch da glaube ich, eine gewisse Wirkung eben. Lou Reed hat ja später seinen ganzen Katalog auch, also wenn er live gespielt hat, auch immer gerne Songs von The Velvet Underground gespielt. Also man war sich nicht ganz sicher, was er gespielt hat. Aber Sister Ray zum Beispiel oder auch von diesem Album hat er immer wieder Songs gespielt.
Er hat seine alten Songs immer gespielt. Also mal haben sie Heroin dann weggelassen, aber andere Songs hat er auch später in seiner Solokarriere immer gemacht. Ihm war immer bewusst, das ist mein Repertoire. Also es sind ja auch seine Songs.
Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl child in the dawn. Comes in bells, your servant don't forsake.
Und dann kommt es zu einem weiteren Album, das heißt Loaded, 1970, ein Jahr später. Das erscheint jetzt schon bei Atlantic, offenbar.
Ja, da haben sie dann die Plattenfirma, dann der Vertrag war ausgelaufen, die wollten das auch nicht erneuern. Und Atlantic zeigte nun Interesse und sie konnten in den Studios von Atlantic aufnehmen. Und das war dann 1970 mit Doug Yule dann natürlich auch schon. Und war ein Album, das eigentlich ganz schöne Momente hat.
Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band, huh. Riding a Studs back at gym, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ, oh, CJ, oh, CJ.
Aber das war zum Beispiel mit dem Klassiker Sweet Jane. Was für ein Song.
Großartiger Song und unsterblich geradezu. Auch in unheimlich vielen verschiedenen Fassungen ist er auf dem Markt.
Genau. Also und der ist auch immer von Lou Reed gespielt worden. Ne? Also das ist ein großartiger Song.
Ich will einmal sagen, ich finde gerade bei Sweet Jane, der Sound ist anders, das ist mir klar. Aber bei vielen, man hat schon oft das Gefühl, das ist aber so eine Attitüde, die hat er auch ein bisschen, na, Dylan abgeschaut. Aus diesen ersten Dylan-Jahren. Ja. Ich bin hier an einer Situation, was wir vorhin schon sagten, diese Songreportagen irgendwie, aber auch dieses ich stehe an der Ecke, ich habe Suitcase in my hand und dieses, das ist so, so könnte auch ein Dylan-Song anfangen,
ja,
oder?
Genau. Ne? Da ist was dran. Oder der andere Klassiker aus diesem Album, Loaded, ist Rock'n'Roll.
Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You know she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know her life was saved by rock and roll.
Da geht's um die ums Radio, um die Jugenderfahrung und dass Rock'n'Roll einfach die Revolution ist. Und das ist ein Song, der extremen Einfluss auf David Bowie gehabt hat. Und wenn man dann diese Aufnahme von Rock'n'Roll hört, dann merkt man auch, ah, wo hat Bowie eigentlich seine Attitüde auch her? Eindeutig beeinflusst von Lou Reed, von Velvet Underground. Und ja, zu dem Zusammentreffen kommt's ja dann später. Aber das war schon ganz deutlich hier zu hören.
Also man muss echt sagen, ich will es einmal unterstreichen, die große Wirkmacht von The Velvet Underground zeigt sich eben in diesen einzelnen Songs, was sozusagen dann bei Leuten ausgelöst wird. Ne? Also welche Themen sie besprochen haben, worüber sie geschrieben haben und die Kraft des Rock'n'Roll ist ja sowieso etwas, worüber Lou Reed gerne auch später auf Albentitel, das ist ja Rock'n'Roll Animal oder Rock'n'Roll Heart, das ist ihm ganz wichtig gewesen offenbar immer. Und ich glaube bei vielen Sachen, manchmal nimmt er ja auch Rollen ein oder eben eine Pose oder so etwas, aber das ist ganz ehrlich, glaube ich, oder?
Ja, eindeutig. Es ist sein Leben. Er hat auch später immer wieder betont, diese Übermacht von Rock'n'Roll, die wirklich die wichtigste Quelle seiner Musik war. Aber er verlor die Lust an dieser Band aus irgendeinem Zusammenhang. Als die Platte aufgenommen war, haben sie dann ein langes Engagement in Max's Kansas City, einem Club in New York, gemacht, im Sommer, im August des Jahres 70. Und am 23. August, nach dem Auftritt auf einmal, ist Lou Reed verschwunden. Er hatte der Mo Tucker, die nicht dabei war, weil sie eine Babypause einlegen musste. Sie war schwanger und hat auch auf dem Album nicht mitgespielt und hat die Band an dem Abend besucht. Und draußen vor der Tür sagte Lou Reed kurz zu ihr, du Mo, I'm leaving, also ich bin nicht mehr dabei. Hat den anderen Bandmitgliedern nichts gesagt, ist einfach weggefahren. Seine Eltern haben ihn angeblich abgeholt und er ist tatsächlich dann wieder für über 15 Monate nach Long Island ins Haus seiner Eltern gezogen.
Eine unerwartete Wendung, möchte
ich
sagen.
Eine seltsame Wendung. so eine Art Burnout-Krise. Ganz seltsam. Aber jetzt musste aber die Platte rauskommen. Das war ja nun Loaded, war fertig. Und kam dann im November raus. Und nun wurde vom Manager, Steve Sesnick, der Doug Yule so zum Kopf stilisiert. Also der stand vorne drauf. Der war im Bild zu sehen. Lou Reed stand nur an dritter Stelle unter den Musikern. Also die Rolle von Doug Yule wurde hier nur verstärkt, weil sie brauchten nun einen Kopf da vorne. Und insofern, darüber hat sich dann also Reed auch noch häufig mal ausgelassen später. Das war doch wohl eine Frechheit.
Genau, das hat, ne? Genau. Sich der ganz bitter beklagt, dass er sagte, ich habe dir eine Platte mit lauter Hits hinterlassen und das ist der Dank. Aber er ist eben auch nicht ganz einfach als Typ.
Das
aber Doug Yule
sagen.
Wollte das auch, ich glaube, dann hat sein Bruder auch dieses Schlagzeug übernommen. Also er hatte auch so ein bisschen so eine Familienconnection, was man ja versteht vielleicht aus der Situation heraus. Aber auf jeden Fall war eigentlich, also für mich ist das eigentlich das Ende von Velvet Underground, oder?
Das ist die letzte Platte, eindeutig. Weil Doug Yule hat mit unter dem Namen dann noch ein nächstes Album, 73, gemacht. Squeeze heißt das. Aber das ist ein Doug Yule-Solo-Album. Das hat eigentlich mit Velvet Underground nichts zu tun. Und das war die kurze Karriere von Velvet Underground. und die aber immer mal wieder noch wiederbelebt wurde, indem zum Beispiel 85 erschien ein Album mit Aufnahmen aus den Jahren 68, 69, die nie veröffentlicht wurden. Und da ist ein großer Song dabei, Stephanie Says.
Stephanie says that she wants to know why she's given half her life to people she hates now. Stephanie says,
Stephanie says,
when
answering the phone,
what country shall I say is calling from across the world? But she's not it's all in her mind. It's all in her mind.
Der gehört zu diesen Alben, die später dann erschienen sind. Das Album heißt VU, also VU, Velvet Underground. Und da 85 erst erschienen, aber es sind eben Aufnahmen aus 68, 69. Ja, und dann gab es dann nochmal so eine kleine Reunion eines Trios. Lou Reed, John Cale und Nico spielten 1972 im Bataclan, dem Club, den es damals schon gab. Und das wurde aufgenommen und wurde dann später 2004 veröffentlicht. Das ist eine berühmte Trio-Session gewesen. Da war Lou Reed schon in London und nahm sein erstes Soloalbum auf. Das war gerade fertig. Und das war so eine Mini-Reunion. Aber erst in den 90ern kamen sie dann wieder nochmal zusammen, ne?
Ich weiß, ich kann mich auch daran erinnern, das war heiß umstritten. Ich glaube, es gab dann eben auch ein paar Auftritte und es wurde sogar eine richtige Tour anberaumt. Die hat dann aber nicht so richtig stattgefunden.
Ja, sollte um die Welt gehen, aber wurde dann abgebrochen, weil es natürlich bald wieder Streitigkeiten zwischen Lou Reed und John Cale gab. Also eigentlich sehr, sehr schade. Anscheinend scheint sich auch die damalige Frau von Lou Reed immer wieder eingemischt zu haben in die Diskussionen. Also es gab ein wirklich weltweites Interesse an Velvet Underground, die eine große Bedeutung immer noch hatten. Und deswegen dachte man, okay, wir machen auch aus kommerziellen Gründen, machen wir eine große Tournee und eine Reunion. Aber es gab keine neuen Plattenaufnahmen. Oder.
Es gab dann eine Live-Platte, glaube ich, die aber auch sehr gemischt war von der Qualität. Gut, aber so ist das eben. Vielleicht dann. Ich habe eben das Gefühl, es ist die Geschichte von The Velvet Underground ist eine verlustreiche Geschichte. Jedes Mal hat man einen Abgang quasi, ein bisschen zu verkraften, oder?
Aber trotzdem. Es bleiben ja diese unfassbaren Aufnahmen auf dem ersten Album, dann auf dem zweiten immer nur so 2-3, auf dem dritten auch nur 2-3, auf dem letzten vielleicht nur eine Nummer oder so. Das bleibt aber und das zusammen zeigt also die Bedeutung. Und das überträgt sich natürlich auch in die Solokarrieren der Künstler in den 70er Jahren, in den 80ern, 90ern und so weiter.
Darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Einmal will ich aber noch eine Frage stellen, und zwar, das ist schon auch die magische Mischung, die da verrückterweise zusammengekommen ist, die dann zu Velvet Underground wurde, oder?
Genau. Also nur Lou Reed alleine hätte nicht diese Musik kreiert. Ohne Nico hätte manches auch komplett anders geklungen, und ohne John Cale vor allen Dingen hätte manches total anders geklungen.
$26 in my hand. Up to Lexington, 125.
Und man fragt sich natürlich dann, was ist eigentlich aus den Leuten geworden? Wir wissen es natürlich, weil wir auch diese Musik kennen, aber es ist schon erstaunlich, dass dieser Schatten von Velvet Underground ist schon sehr groß für die Solo-Karrieren gewesen, oder?
Ja, es hieß immer, ja, früher Ex, Velvet Underground und so weiter. Das ist ganz klar. Aber es ist schon John Cale zum Beispiel gelungen, einen eigenen Weg zu gehen, der nicht immer zurückgeführt wurde auf Velvet Underground. Bei Lou Reed war die Verbindung offensichtlicher, weil er ja auch in seinen Konzerten und so immer Songs von Velvet Underground gespielt hat, stärker als das bei Cale der Fall war. Und bei Nico war es auch ein Eigenleben, das nicht besonders erfolgreich war, aber das künstlerisch schon einige Höhepunkte dann hervorgebracht hat.
bevor wir über Lou Reed und seine Solo-Jahre sprechen, gehen wir nämlich genau darauf mal ein, schlage ich vor, und zwar über Nico. Und die hat nämlich in der Tat mit John Cale 1968 beide raus bei Velvet Underground zusammen eine Aufnahme gemacht. Das heißt The Marble Index. Eine ganz quasi fast verstörende Platte ist das mit Klängen, die für viele auch aus so einer, sagen wir mal, Gothic-Ecke als ein Uhrwerk gilt. Mhm. Ein indisches Harmonium, produziert oft mit John Cales Bratsche und düsterste, tieftraurige Klänge, oder?
Ja, aber eine gewisse Hypnotik. Also man ist gefesselt, aber auch ein bisschen befremdet, weil es ist auch anstrengend. Es ist manchmal ein bisschen beinahe kirchlich. Also so eine gewisse Art seltsame Religion wird da verkündet. Und ist tatsächlich, glaube ich, einer der großen Vorläufer für die ganzen Gothic-Künstler, die es danach später gegeben hat.
Sail away, my little boy. Let the wind fill your heart with light and joy. Sail away, my little boy. Let the rain wash away.
Viele haben vielleicht auch noch vor Augen, dass Nico eben bei The Velvet Underground an Nico 1967 oder 66 aufgenommen, eben als eine Person, die in der Factory von Andy Warhol aufgetreten ist. Eine große, blonde, sehr hübsche Frau. Und hübsch war sie immer noch, das will ich jetzt gar nicht weiter sagen, aber sie hatte sich die Haare dunkel gefärbt und wurde auch dunkel abgelichtet für dieses Coverfoto. Also ein großer Wechsel im Image, möchte ich sagen. Sie hatte ja schon eine Platte vorher gemacht, die war aber ganz anders.
Ja, das war mehr so eine Barock-Pop-Platte mit viel Geigen, mit schönen Folk-Songs, Instrumenten, Songs von Jackson Brown teilweise auch. Also das war jetzt ein klarer Bruch.
Swim and sink into early morning messes.
Aber es war eben auch mehr Kunst. Es entsprach zeitgenössischer, klassischer, also ernster Musik auch. Also das war ja das Feld, in dem John Cale ganz stark war. Und insofern hatte es diesen Zauber. Es hatte sein Feuilleton-Erfolg eigentlich. Manche Kritiker liebten es, manche fanden es ganz schrecklich, aber kommerziell war es ein wenig am Publikum vorbei, eindeutig.
Also das ist eben deswegen auch so ein Urstandpunkt sozusagen, weil das eben so erst ein Publikum finden musste vermutlich. Mhm. Sie singt ja sehr dunkel und sie hat immer noch diesen schweren deutschen Akzent, der ja auch ein bisschen ihr Markenzeichen geworden ist. Ich finde aber, sie singt sehr viel sicherer als bei The Velvet Underground. Da hat man manchmal das Gefühl, sie versinkt sich da. Vielleicht haben die auch schnell produziert, oder?
Ja, die haben vielleicht keine guten Kopfhörer gehabt, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist sie natürlich keine professionelle Sängerin und vielleicht hat sie auch jetzt mehr Erfahrung. Sie ist ja auch relativ viel live aufgetreten und dann wirst du also auch erfahrener. Also das kann auch daran gelegen haben.
Okay, das ist das Album, was John Cale produziert, The Marble Index 1968. Mhm. John Cale ist dann auch ein bisschen der Mann, der für solche Experimente, er produziert nämlich auch noch die Stooges.
Ja, 69.
Also
das erste
Iggy Pop
Album.
Und The Stooges. Ja, genau.
So messed up, I want you here.
Und dann gleich noch ein Nico-Album, Desert Shore, das im Jahr 1970 erscheint. Ja, auch ähnlich, ein bisschen zugänglicher, ne?
Bisschen zugänglicher, ein bisschen freundlicher wirkt man, aber dann hat man zum Beispiel auch trotzdem, ich finde, ich habe das erst gedacht, so, ach, das ist jetzt ja ein bisschen einfacher vielleicht, und dann hat mich trotzdem notiert das Wort Teufelsbeschwörung, weil es hat irgendwie auch was, echt was,
ach.
Ja, wirklich, es hat wirklich was unheimlich, es kriegt einen irgendwie zu fassen, und ich kann damit nicht so viel anfangen, das ist jetzt ein bisschen Geschmackssache, aber es hat seinen eigenen Zauber, das muss man schon irgendwie sagen, es hat was Merkwürdiges.
And with a silver in her eyes, all the lovely faces, and the lovely.
Sie hat ja einen Sohn aus einer Kurzaffäre mit Alain Delon, Aaron, der bei der Mutter von Alain Delon aufwächst, und für den singt sie zum Teil auch, ich glaube, der ist sogar auf dem Cover auch mit drauf. Sie singt auch ein Lied für ihn.
My only child,
Sie singt auch auf Deutsch. Sie singt einen Song auf Deutsch in diesem Lied. Also auch das wird ja, na sagen wir mal, wird dem Publikum nicht gerade einfach gemacht, oder?
Ja, aber es war eben auch ein ganz anderes Publikum. Es war ein, sagen wir mal, ein Kunstpublikum, das hier angesprochen wurde. Auch in Frankreich, da war sie sehr beliebt. Das ist so auch mehr so die französische Chanson-Tradition. Und also in dem Bereich, aber es war eben kein kommerzieller Popstar. Das wollte sie aber auch sicher nicht sein. Und hat dann weiter Platten gemacht und hat kein einfaches Leben gehabt, hat dann also auch viel mit Drogen zu tun gehabt und gesundheitlichen Problemen, und das ist dann 88 gestorben.
Ja, eine ganz tragische Drogengeschichte. Das muss man einfach sagen. Sie hat dann einfach auch, glaube ich, einfach diesen Weg gewählt und hat, das wird dann auch beschrieben in Biografien oder in Artikeln über sie, eigentlich alles, was sie an Geld in die Finger bekam, sofort in Drogen, also in Heroin umgesetzt, und das wird dann eben einfach künstlerisch auch nicht mehr besser. Wir kehren zurück ins Anfang der 70er Jahre. John Cale produziert eben ganz fleißig, macht aber auch eine erste Soloplatte, die heißt Vintage Violence.
Genau.
Das ist, wie findest du das? Ist nicht schlecht, ne?
Ja, ist gar nicht schlecht, aber es ist eben nicht ähnlich wie Velvet Underground oder so. Es klingt wie, bemerke ich bei Cale immer wieder. Er klingt immer unterschiedlich. Er klingt mal so, hier klingt er ein bisschen wie die Birds oder so, mal wie gut produzierter Pop.
I want to go home, I want to go home, I want to go back to Adelaide. It's time for a change, don't want to be late. Probably night in Adelaide, in a day or two, I'll be there asking for you.
Und ja, das war sein erstes Album. Er hat aber auch viele andere Interessen. Zum Beispiel hat er ja, das finde ich eine besonders gute Notiz, auf dem Album von Nick Drake spielt er mit. Mal kurz, weil er diesen Mann so interessant fand. Der großartige englische Singer-Songwriter, der so tragisch gestorben ist.
Genau, spielt bei Northern Skies spielt er mit. Das ist ganz toll, finde ich, weil er eben auch die musikalischen Fähigkeiten hat
genau,
dazu.
Genau, da spielt er die Celesta.
I've been a long time, but I'm waiting. Been a long time that I'm blown. Been a long time that I've wandered, but through the people I have known.
Dann macht Cale. Fleißig ist er unglaublich, hat eine große Liste von Plattenveröffentlichungen, gleich 71 schon die nächste Platte, Church of Anthrax mit Terry Riley, einem zeitgenössischen Komponisten, der für diese immer wiederkehrenden Töne bekannt
also
ist.
Also für Sequencer
Loops. Für Loops praktisch, die damals nicht von Sequencers gemacht wurden, sondern die wurden, glaube ich, wurden teilweise auch gespielt.
Okay, das ist ja was zum Beispiel bei
oder
The
von
Who,
Bändern kreiert.
Genau, was für The Who später ja eine prägende Sound gewesen. Es gibt ja auch Barbara O'Reilly.
Genau.
Der Song spielt ja auf Terry Riley an.
Genau, richtig, also, so ist es, ja.
Genau, und das ist auch ein bisschen, ich glaube, ein Problem bei John Cale. Man hat nicht so ein richtiges Profil von ihm, weil er so viele verschiedene Sachen machen kann. Der hat einfach die Fähigkeiten. Ja. Ne?
Also er macht Dinge, die wie Rockmusik klingen, dann aber auch ein bisschen wie Klassik, mit viel Chören, ein wenig Jazz ist dabei. Es ist ganz, ganz viel dabei. Aber es ist immer spannend und interessant. Also wir kommen immer zwischendurch mal wieder zu seinen Solowerken.
Genau.
Später kommt wirklich sein Meisterwerk. 2 Jahre später dann. Aber vorher sollten wir dann doch wieder zurück zu
Lou Reed, genau.
Zum Meister kommen.
Der Meister, ich wollte einmal sagen, also der hat auch eine Platte gemacht 1972, die heißt dann so wie er, also Lou Reed.
Ja, aber davor muss man Folgendes sagen. Mhm. Er ist ja verschwunden zu seinen Eltern, hat fast 18 Monate dann auf Long Island gelebt, hat teilweise im Büro seines Vaters gearbeitet als Typist, also als Sekretär. und hat sich aber in der Zeit auch um seine Copyrights gekümmert, hat die Verträge kontrolliert, hat geschaut, wie sind meine Verlagsrechte, sind die geregelt und so. Also er hat diese Zeit genutzt und er hat Poetry geschrieben, also er hat Gedichte gemacht in der Zeit. Also er war auch kreativ, ist zwischendurch immer nach New York gefahren. Zum Beispiel hat er dann auch Kontakte wieder gehabt zu RCA, zur Plattenfirma, und hat in New York 71 David Bowie getroffen. David Bowie war ein Künstler von RCA und wurde in New York irgendwie vorgestellt. Und dann gab es ein Treffen zwischen Bowie und Lou Reed. Und Bowie war natürlich ein großer Fan und Verehrer und so weiter. Da gab es gleich ein Kennenlernen und eine Chemie, die oft sofort funktionierte zwischen den beiden. Und das war ein ganz, ganz wichtiges Treffen. Denn aus diesem Grunde ist dann Reed auch nach England gegangen und hat seine Solokarriere dort in England begonnen. Seine erste Soloplatte 1972, Lou Reed heißt die ganz einfach, hat er dort aufgenommen. Mit englischen Studiomusikern aufgenommen, die nicht so richtig interessiert waren. Also ich habe die Namen gelesen, das waren alles bekannte Leute, Musiker von Yes oder anderen wichtigen Bands und so weiter. Aber die haben das so runtergespielt und das hört man auch. Es hat keinen Fokus. Es ist einfach schlecht produziert.
Life is what it seems. I'm forever drifting into dreams. Such a sad affair to always be drifting into air. But it's not what you say or you do that makes me feel like I am falling.
Das hat er nämlich mit einem Mr. Robinson zusammen selbst produziert und das war nicht so toll. Er selbst war nachher sehr, sehr unglücklich und zum Beispiel der bekannte englische Journalist Charlie Gillett hat dazu gesagt, pale, pale Rock'n'Roll. Also blasser Rock'n'Roll wäre das. Ja. Ja.
Eine hässliche Kritik, natürlich, das hat ihn bestimmt sehr getroffen. Aber es ist so, man darf eben auch nicht, also ich will es nicht entschuldigen damit, aber Lou Reed hat eben auch nicht nur eine schwankende Persönlichkeit oder eine schwankende Laune, sondern er hat eben auch große Drogenprobleme zwischendurch. Das wird ihn auch immer wieder in seiner Konzentration sehr eingeschränkt haben.
Genau, es ist nicht besser geworden in der Zeit, als er bei seinen Eltern wohnte. Das hat er wohl dann nicht geschafft, sich davon zu verabschieden, sondern auch in England war es dann immer wieder Drogen.
Lisa says on a night like this, be so nice if you gave me a great big kiss. And Lisa says, honey, for just one little smile, I'll sing and play for you for the longest while. Lisa says,
so, und dann haben wir trotzdem wenig später, eben auch 1972, eine Platte, die heißt Transformer. Und das ist eine, die, ich glaube, die bekannteste Platte von Lou Reed.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Mm. Genau, aber die kommt nun so zustande, dass der Kontakt zu Bowie wieder aufgenommen wird. Bowie lädt ihn ein. Im Juli 72 hat er ein großes Konzert in der Royal Festival Hall in London gegeben mit dem Programm Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, seine berühmte Kunstfigur. Und er lud Lou Reed ein auf die Bühne. Und Lou Reed spielte 3 Songs. Und Bowie stellte sich in den Hintergrund, sang nicht mit, sondern war wirklich reverent. Also hat wirklich sich ganz, ganz ehrfürchtig in den Hintergrund gestellt. Und das war so der Zünder. Lou Reed merkte irgendwie, ja, das Publikum war begeistert und so weiter. Hier kommt mehr. Und einen Monat später hat Bowie nun Lou Reed ins Studio geholt, ins selbe Studio, wo er selbst aufnahm, mit Mick Ronson, seinem ganz wichtigen Gitarristen,
genau, Gitarristen
und
von Bowie,
Produzenten,
genau.
Und Mitarrangeur. Und das Album ist nun einfach ein Meilenstein. Das ist Transformer. Dass auf einmal alles das zeigt, was in Lou Reed liegen kann. Also fantastisch, wirklich.
Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Es war eine Mischung von, es war gar nicht einheitlich im Stil. Also nicht wie Velvet Underground, die aber auch, sagen wir mal, zwischen ruhigen, schönen Songs oder harten hin und her wogten. Ja, hier ist auch eine große, große Mischung von Songs drauf, die aber auch alle Aspekte wirklich
aber auch zusammenfasst. Ja, auch die Stärken von Lou Reed sind ja da drin. Ja. Also, ne, am bekanntesten ist ja nicht Walk on the Wild Side, aber die hat ja auch dann eben diese beobachtende Perspektive, ja, und eben auch dieses ganze Panoptikum aus beispielsweise der Factory eben. Diese ganzen Figuren, man kann das ja auch zum Teil, gibt ja große, große Abhandlungen darüber, wer jetzt welche Figur ist, die
ja,
ihr da beschreibt.
Das ja
spielt gar keine Rolle, wenn der Song ist
ja,
toll.
Der Song ist wunderbar und das ist ein wunderbares kleines Notizbuch über die Factory in New York.
Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love.
Oder ein alter Velvet Underground Song, Satellite of Love, wurde wieder aufgenommen. Oder ein Song über Andy Warhol, Vicious. Er hat wohl Warhol zu Lou Reed gesagt, ja, schreib doch mal ein Lied über mich. Und dann schrieb er, ach du Böser, du ganz Böser. Und die zweite Zeile ist, Vicious, I hit you with a flower. Also ich schlag dich mit der Blume.
Vicious.
Ich finde, dieser Song ist eine echt, übrigens ist der total geklaut von, es klingt wie Wild Thing, findest
du? Ja, es ist ein bisschen Wild Thing, genau, Wishes, ja.
Es ist, also,
es
genau
ist so wie Trogs.
Aber ich wollte sagen, das ist ja auch wurscht im Grunde genommen. Klaus Voormann spielt zum Teil den Bass.
Ja, der spielt auf verschiedenen Songs den Bass, aber auf dem Klassiker Walk on the Wild Side, da gibt es einen richtigen Double Bass, das sind diese großen Bässe von Herbie Flowers,
also
gespielt.
Ist das, ja.
Der Stehbass, der dann auch zzz, da wird ja über die Seite gerutscht und so. Und es gibt auch einen elektrischen Bass drauf, der ist dann von Voormann gespielt, aber Herbie Flowers hat diesen Stehbass gespielt. Ja, und dann ist da noch ein genialer Song drauf, Perfect Day. Eine Hymne über einen wunderschönen Tag. Ein Song, der ein dauerhaftes Leben hat, der dann in den, ich glaube, 2000er Jahren nochmal wiederbelebt wurde von der BBC als Weihnachtssong, wurde mit ein All-Star-Besetzung aufgenommen. Lou Reed war auch dabei und das war ein Lied für die Kinderhilfe, glaube ich, um Geld zu sammeln. Und das war einer der größten Weihnachtshits aller Zeiten in England. Hat millionenfach verkauft. verkauft und ist ein Überklassiker.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Aus dem Film Perfect Days von Wim Wenders. Ich glaube, das ist erst anderthalb Jahre alt, ja. Der ja ein großer Lou Reed-Fan ist.
Oh ja.
Und dieser, das geht ja um einen Putzmann, der eben auch den ganzen Tag Musik hört.
Genau.
Ich habe in einer dieser Zeitschriften, die aus deinem Handarchiv ist, hier aus dem NDR, einen Besuch von Dietrich Dietrichsen, ich glaube 1980 ja. in New York. Und der schreibt in einem wunderbaren Satz, der kann ja so toll schreiben, sagte so, ach so, und vergesst nicht, Perfect Day bei deiner Beerdigung spielen zu lassen. Und wenn du ihn früher blöd fandst, hör ihn einfach an und lass ihn spielen. Es ist ein super Song. Das hat ja Lou Reed als Solokünstler echt auf die Landkarte gesetzt, nehme ich an, oder?
Ja, also total. Also das war auch ein Monstererfolg. Also Walk on the Wild Side war ein Riesenhit überall in der ganzen Welt, also auch in Deutschland extrem erfolgreich, das Album. Also das hat auf einmal den kommerziellen Wert von Lou Reed hier bestätigt. Das war sein absoluter Durchbruch, kommerziell. Und ja, das Einzige, was mir nicht gefallen hat, es wurde dann immer bloß, weil in der Zeit Glamrock hervorkam, wurde es als Glam bezeichnet, immer noch in Nachschlagewerken oder auch im Internet steht dann Lou Reed Glam. Er hat eigentlich mit Glamrock nichts zu tun, finde ich. Er hat keine komischen Kostüme angezogen. Er hat keine Kunstfigur geschaffen wie Ziggy Stardust, eine Glam-Figur. Oder ist nicht Gary Glitter. Also Glam klingt für mich so billig. Mhm. Und er ist auch nicht T-Rex. Also Glam war ja auch ein Mark Bolan, der hier Glitter im Gesicht hatte. Also das ist keine Bezeichnung für Musik. Mhm. Und es stimmt überhaupt nicht, es passt überhaupt nicht zu Lou Reed, finde ich.
Das stimmt, eigentlich hast du recht, ich habe das auch ja notiert und du hast vollkommen, ich habe das eigentlich eher aus dieser musikalischen Ecke, Mick Ronson und dann am
ja,
Anfang auch diese Yes-Musiker da aus dieser Ecke kam.
Ja, aber es kommt wegen der Nähe zu Bowie, ja, dass man sagt, ja, ja, ach, dann ist der Reed auch Glam, bloß weil die da spielen. Aber das ist gar nicht der Fall und bei den Aufnahmen ist es ja so, Mick Ronson hatte die Regie, eigentlich die Leitung. Er ist derjenige, der Bowie hat es möglich gemacht, hat auch mitgearbeitet, aber die richtige Arbeit hat Mick Ronson gemacht und es gibt Tony Visconti, der bekannte Bowie-Produzent, hat dann später erzählt, übrigens ja Lou Reed, also der war wohl schwer auf Heroin in der Zeit, der saß nur im Studio rum und schlief meistens, wurde dann geweckt, wenn er was machen musste. Also das war schon, trotzdem ist es so ein tolles Album geworden, wirklich erstaunlich.
Ich bin der Meinung, aber vielleicht liege ich auch falsch, dass bei Satellite of Love am Ende im Chor Bowie zu hören ist.
Da ist Bowie, singt ganz deutlich Bowie.
Ah, okay.
Ja,
ja. Das ist, man hört klar, ja manchmal auch das Gras wachsen, aber
nein,
ich dachte
das
so,
ist es,
das
natürlich
ist doch Bowies Stimme.
Na,
ich finde, ich will einmal sagen, ich finde auf diesem Album ist vor allem auch perfekt die doch recht eingeschränkten sängerischen Fähigkeiten von Lou Reed, weil er hat gar nicht so eine große Bandbreite und er macht das toll.
Sein Geheimnis ist ja eigentlich der Sprechgesang. Das ist, was er großartig macht. Und wenn er dann immer auf späteren Platten hat, er dann versucht, so wie so ein Rock-Pop-Sänger zu singen, die Melodien zu singen, das ist nicht sein Ding. Er ist immer gut, wenn es nur wenige Harmonien sind, zwei Harmonien, und er macht eher seinen Sprechgesang drüber. Das ist faszinierend. Und das ist auch bei Walk on the Wild Side so und bei anderen auch. Und hier ist es perfekt.
Und über den weiteren Soloweg von Lou Reed und auch John Cale sprechen wir dann in der nächsten Folge Urban Pop. Vielen Dank für heute, Peter.
Merci.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows along the way. Shaved her legs and then he was a she. They said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. everybody's darling. But she never once lost her head. Even when she was given head, she said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey Candy, take a walk on the wild side." And the colored girls go, do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where you said, "Hey Joe, take a walk on the wild side." I said, "Hey baby, take a walk on the wild side." Plum Fairy came down and hit the streets, looking for soul food and for a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, "Hey sugar, take a walk on the wild side." I said, "Hey babe, take a walk on the wild side." All right. She is just speeding away. She thought she was James Dean for a day. But then you know that she had to crash. Valium would have helped that best. She said, "Hey Jackie, take a walk on the wild side." I said, "Hey babe, take a walk on the wild side." And the colored girls go, do 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 do.
Seid ihr ready für die nächste Nina Chuba oder den nächsten Nico Santos? Die stelle ich euch nämlich hier vor in Starthilfe, eurem Musikpodcast mit den Stars von morgen. Was würdest du sagen, in welchem Szenario hören wir deine Musik am besten?
wenn ihr halbnackt vorm Spiegel steht und euch selbst antanzt.
Das ist Sängerin und TikTok-Queen Claudi June zu Gast bei mir in der ersten Folge. Und ich bin übrigens Aaron vom Radiosender Unser Ding und spreche hier mit den talentiertesten Newcomerinnen und Newcomern der deutschen Musikszene. Neue Songs für eure Playlist, ungefilterte Emotionen und Deep Talk mit den Stars von morgen. Das gibt's jeden zweiten Donnerstag hier in Starthilfe. Jetzt abonnieren in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt.